Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, es freut mich mal wieder hier zu sein.
Wie immer.
Ja, die Küche, alles beim Alten ist irgendwie so monatlich das Gleiche. Macht Spaß. Also ich habe mich langsam so dran gewöhnt.
Ich hoffe, wir tun uns auch ein bisschen ein. Wir sind ein bisschen im Stress, weil das heute so eine Doppelhektik ist. Kinder noch irgendwie im Haus, die hier nicht in die Aufnahmezone Küche reinkommen dürfen. Wir wollen direkt danach zu der Sonderfolge starten, die wir extern aufnehmen, wo es um den Cutty Cup geht, den wir mit Platz 2, glaube ich, gewinnen wollen, wenn das so das ausgelobte Ziel war, haben wir ja schon erklärt. Und von daher haben wir jetzt auch wirklich nur eine knappe Stunde heute und werden durch die Themen peitschen wie die Irren, aber das alles mit der der richtigen Ruhe und Gelassenheit und Besonnenheit, wie wir die immer an den Tag legen.
Natürlich.
Sehr schön.
Was machen wir heute Schönes? Also, es gibt mal wieder ein paar Hype-Flaschen und zwar nicht zu wenig und ich denke, das wird heute schon relativ viel Platz einnehmen.
Hyper.
Ja, definitiv. Also, The Maltman, also von Meadowside Blending, diese Apfelserie, hat mal wieder ein neues Batch rausgebracht mit verschiedenen Whiskys. Artback hat seit langem mal wieder einen Whisky rausgebracht, der eine Altersangabe trägt und zur Standard-Range gehört. Altersangabe hatten wir zuletzt relativ häufig, aber
das gucken wir uns dann nachher, glaube ich, nochmal genau an.
Genau. Ralphie feiert 10 Jahre seines YouTube-Kanals mit einer Abfüllung von Glenn Allachie. War auch so ein bisschen gehypt. Was haben wir noch? Der Frog. 16 Jahre alt. Amazon. Schwierig. Können wir drüber diskutieren.
Warten
interessant. Und was auch total interessant ist, Whisky Broker, also der Whisky Broker.
Da musst du, glaube ich, nachher ein bisschen was zu erzählen, weil da habe ich überhaupt keinen Plan von, habe ich noch nie eine Flasche von gekauft.
Ja. Auf jeden Fall findet es immer mehr Anklang und immer mehr Fans. Von daher gibt es eigentlich relativ viel zu erzählen. Und lass uns einfach mal mit dem Maltman Release starten. Erzähl mal was dazu.
Ja, überraschend, ein zweiter Release innerhalb dieses doch frühen Jahres. Wir hatten diese erste Serie, die schon, glaube ich, ganz gut lief, mit dem Secret Isler 5 Jahre.
Ah, ich erinnere mich.
Und jetzt hau mich, da waren Glenn, hier, nee, da war doch unser fetter Kern, Riesling Cask.
Ja, oder Riesling Cask, was da steht.
Das Riesling Cask, eine super Flasche.
Ja.
Und ein paar andere dabei, ich glaube, bis auf den Glenlossie oder so ist es, den Glenspey, glaube ich, ist diese Serie auch komplett ausverkauft mittlerweile.
Okay.
Jetzt, wie gesagt, überraschend, kurz danach, 3 Monate später, kommen wieder 4, 5 Flaschen raus, ich weiß gar nicht genau, wie viel es sind, die nicht ganz so hyped sind, wie das die letzten waren, aber wo auf jeden Fall 2 Flaschen dabei sind, die ich finde, erwähnenswert sind und eine davon absolut wieder mal Stürme ausgelöst hat, beziehungsweise auch schon wieder Ärger der Sammler von wegen, ja, da hat man eh keine Chance, was zu kriegen und so.
Das glaube ich eher.
Und genau, das ist nämlich der Williamson, 7 Jahre im Sherry Cask gereift, mit irgendwas 53 oder so abgefüllt und Williamson. Egal. Das steht auf jeden Fall für eine sehr berühmte Distillerie von Islay, nämlich Laphroaig.
Das stimmt.
Und das ist quasi verbrieft. Also wenn man Williamson auf die Flasche schreibt, weiß man, es darf zwar nicht Laphroaig gesagt werden, aber es ist Laphroaig. Und ein fassstarker Laphroaig aus einem Sherry-Fass, was auch sehr schön Farbe gelassen hat, ist natürlich etwas, das Gemüter erhitzt, begeistert, dazu bringt, einen absoluten Ich-will-die-Flasche-haben-Drang auszulösen. Das bei, ja, aus so einem Fass kommend nur ein paar hundert Flaschen. Und da war entsprechend gut was los im Run um diese Flasche, die eh schon nicht billig war. Ich glaube, die stand so im UVP 80 Euro in den Läden für einen 7-Jährigen.
Ja.
Ist das kein Schnapper?
Nein.
Aber die ist auch für deutlich mehr weggegangen in den Shops. Ein paar Tage später kostet die dann 100, 110. Ich glaube, weiß nicht, wo sie mittlerweile in der Base steht, aber auf jeden Fall ist das eine Flasche, die da schwer ranzukommen war,
ja.
Man ein bisschen Connections haben musste, glaube ich, einfach so im Laden das erhältlich war die kaum, und wenn dann nur ganz kurz. Und das war, glaube ich, die absolute Halbflasche aus der Range. Es gab dann noch einen Tobermorin alten.
Der soll übrigens sehr gut sein. Ich habe noch nicht probiert. Ich würde ihn gerne mal probieren. Ich habe viel Gutes über den gehört. Und ja, der ist auch gefühlt überall ausverkauft.
Genau, es gibt noch einen Ardmore und den Rest, der im Amarone-Cask gefinisht ist, wobei er extrem hell ist.
Mhm.
Aber das finde ich schon wiederum sehr spannend. Und die anderen beiden Flaschen habe ich jetzt vergessen. Das war halt so 10, 12 Jahre irgendwas, Glenlossie oder irgend so ein Kram. Also nichts, was jetzt da irgendwie mega spannend war. Okay. Aber Williamson, was sagst du dazu? Du hast den ja auch gekostet, verkostet.
Ich habe noch nie verkostet. Doch, habe ich ihn verkostet?
Ach so, hast du mir zumindest gesagt.
Ja, ich habe ihn verkostet schon. ich habe ihn nämlich verglichen mit dem Broad Bay 8 Jahre. Und wenn man Lafroig übersetzt, dann heißt das auch sowas wie Broad Bay, also das
breite Bucht.
Die breite Bucht, genau. Und unter dem Namen werden auch Lafroigs abgefüllt. Und die beiden habe ich verglichen, 7 und 8 Jahre kann man gut vergleichen. Einmal Oloroso und einmal PX-Fass, also zwei verschiedene Sherry-Arten. Und ich muss sagen,
genau, der Williamson ist ein Oloroso.
Genau.
Und der Darkness ist ein PX-Cask.
Genau, das ist ein PX-Cask. Ich glaube für, schlag mich tot, 8 Monate oder so gefinisht. Also nicht wirklich lange. Aber während der Broad Bay wirklich volles Rohr voranschiebt, mit extremer Süße, ordentlich Alkohol, extremer Rauch, da ist von allem zu viel drin, ist der Williamson so ein bisschen eher mit Understatement ausgestattet. Ein bisschen eleganter, aber trotzdem irgendwo dreckig.
Ich habe ja den Vergleich nicht getestet.
Ja.
Also du hast mir auch von dem Darkness ein Sample gegeben. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, die schon mal nebeneinander zu legen. Wenn du den Williamson, ist ja auch ein Erfolg, wenn du den Williamson von Maltman aufmachst, und ich habe dir die Flasche gekauft und verteilt.
Ja.
Also nur 10 CL für mich, den Rest für unsere Stammtischteilung. Da bist du, da denkst du, da machst du die Flasche auf und denkst dir gleich so, was für eine Drecksau ist denn in der Pulle drin?
Ja.
Ne? Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Aber
so in der Richtung war es.
Ne? Also wirklich verbrannte, also so ein angezündeter Hustensaft, den man versucht, mit den Brand mit Mullbinden zu löschen. Und dann irgendwie da noch irgendwie süßes Fruchtsorbet drüber kippt.
Ja.
Irgendwie so, ne? Also ich fand den extrem dreckig. Ich habe wirklich gedacht, boah, das ist aber mal ein Brett. Ja. Und dann hast du irgendwie 2 Tage später geschrieben, ja, eigentlich ein Gentleman im Vergleich zu dem Darkness. Da hab ich so gedacht, oh, wow.
Ja, also weil der Darkness, der ist nochmal irgendwie durch diese extreme Süße, kommt ein der Maltman dann so ein bisschen entspannt darüber. Da ist der Alkohol vor allen Dingen viel besser eingebunden, obwohl er, glaube ich, sogar mehr Volumenprozente hat. Das ist mir auch aufgefallen.
Ja. Also,
interessant.
Das ist ja immer der Vergleich. Ne? Wenn ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jeden Tag fast starken Lafroig irgendwie verköstigt, probiert.
Ja, nicht so.
Eher selten. Und dann machst du die Flasche auf irgendwie in der Mittagspause, wenn du mal ein bisschen Zeit hast, hier eine Stunde, um das schnell zu verteilen. Und dann hast du das an den Händen und denkst alleine, was geht hier ab? Und da habe ich ihn ja gar nicht probiert.
Ja. Ja.
Von daher, crazy. Ne? Crazy stuff. Und ich finde auch die Kohle wert, also die Diskussion darüber zu sagen, 80 € für so eine Flasche geht gar nicht und jetzt drehen die durch bei Manuside Blending. Jein. Ich finde, das ist noch irgendwie im Bereich des Okayen, zumal der Whisky halt toll ist.
Ja, also ich fand ihn auch gut, aber aktuell, wie gesagt, auf dem Sekundärmarkt als auch auf verschiedenen oder bei verschiedenen Whisky-Stores 129,95, 149,90, 134,90. Also die Preise sind von 79,90 ganz schön hochgeschossen.
Ja.
Ist halt so.
Das ist leider bei diesen begrenzten und begehrten Flaschen immer so. Ich meine, das ist immer auch ein Mischthema, der, ich sag jetzt mal wieder, ne, ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Glenlossie 12 Jahre, Bourbon, Hogshead, weiß jetzt nicht, ob es der ist, ne? Aber der klebte halt erstmal wie Blei im Regal. Ne? Das ist halt eigentlich nicht so die Flasche, wo man sich jetzt so mega drum reißt.
Okay, aber gut eigentlich.
Ja, klingt auch gut. Das ist auch bestimmt nicht schlecht. Ne? Ja. Aber und die kriegst du dann ja auch für 50, 60 Euro. Das ist ja auch, die sind ja auch extrem fair bepreist, diese um die 10 Jahre, also ich sag mal zwischen 8 und 12. Auch der Amarone Cask, Ardmore, der war auch für einen Fuffi oder sowas, 55 oder so. Das ist schon, der ist sehr hell, was mich sehr wundert, aber es, ich weiß jetzt, ich kenne mich mit Sherry nicht so aus. Es kann ja auch, entweder war es ein Fass, was schon mal vorher anderen Sherry gesehen hat und es war nur kurz drin, oder es war halt eben ein heller Sherry und von daher, who knows.
Ja.
Ja. Kann auch richtig cool sein.
Definitiv,
ja, definitiv. Bisher war es ja so, dass deswegen sind diese Meadowside Blending Flaschen ja so begehrt. Die wurden bisher immer in wirklich guter Qualität abgefüllt. Da gab es nie Schrott.
Ja.
Ja. Die haben nie einfach irgendwas abgefüllt, weil sie was abfüllen mussten. Man merkt, bei denen werden die Zahlen auch niedriger, kleiner. Ich weiß noch so vor ein, zwei Jahren, da hatten die immer so 17 bis 25 gebottelt von Jahreszahlen in den Flaschen.
Hm.
Und jetzt bringen die auch mal junge raus, bis zu diesem 5-jährigen Secret Islander, der übrigens schwarz wie Cola ist. Ne? Also das ist wirklich eine ganz dunkle.
Aber ist nicht alles.
Aber nee, ich meine, aber wenn so ein Ding nach 5 Jahren so aussieht, musst du das auch aus dem Fass rausholen. Das, dann, der geht ja auch kaputt dann irgendwann.
Das stimmt.
Ja? Und man kann den halt vielleicht noch im anderen Fass, was dann keine Power mehr hat, weiterreifen lassen. Aber zumindest da muss man den dann ja rausholen. Von daher alles gut. Find die Politik nicht schlecht. Auch wenn es natürlich schwierig ist, an solche Schätze ranzukommen. Da kann ich nur sagen, können wir uns glücklich schätzen, dass wir den einen oder anderen Menschen kennen, wo man sowas mal bestellen kann im Vorfeld. Wenn man denn davon weiß, dass es rauskommt.
Ja, aber ich fand es so absurd. Also wirklich, dass man, ich habe den nirgendwo auf dem, also irgendwo in einem Shop gesehen oder hier auch bei uns in Leipzig gibt es einen Tabakladen, den Tabakkontor, die eine ganz tolle Whisky-Auswahl haben und unter anderem auch eben diese Maltman-Sachen. Und da habe ich nichts gesehen. Ich habe den in keinem Shop gesehen. Die waren alle zuvor irgendwie so unter der Ladentheke an Stammkunden meistens, was auch irgendwie schön ist, ne? Aber schon direkt verkauft. Also auf dem freien Markt so direkt kam, glaube ich, kaum welche.
Ich glaube, das ist bei diesen geringen Beständen auch schwer für einen Händler, sich Vorbestellungen von seinen guten, besten Kunden überhaupt zu erwehren und zu sagen, nee, die steht irgendwann im Laden und dann kannst du die kaufen.
Ja.
Das kannst du nicht machen. Ich glaube, wenn du Händler bist und du hast eine Stammklientel und die sagt, ey, ich weiß genau, da kommt jetzt in einer Woche, die ist angekündigt, ein neuer Maltman, hast du den bestellt, dann sagt er, ja, dafür kriege ich auch nur eine Kiste, dann sagst du, ich will davon eine haben. Und wenn der nicht sagt, die ist schon an jemanden anderen versprochen oder die 6 Flaschen sind schon weg, dann muss er dir davon wenigstens eine geben.
Das
und deswegen glaube ich, dass selbst die Stores, die da was abbekommen, im Vorfeld, in der Regel, im Vorfeld das meiste Zeug schon raus haben. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Sonst würden diese irgendwas zwischen 200 und 600 Flaschen, je nachdem, was es für eine Fassgröße ist, würden die auf dem Markt landen. Das tun sie dann ja, wie du richtig gerade sagtest, in manchen Fällen schon gar nicht mehr.
Ja, also es waren jetzt hier 492 Flaschen und das war relativ knapp.
Das bringt uns eigentlich direkt zu dem Thema, was ich. Also wenn wir jetzt mit Maltman durch sind.
Ich würde vielleicht kurz in der gleichen Brennerei weitermachen.
Das können wir auch machen.
Auch so ist das Thema schon.
Hier geht es ja auch um Releasing. Ja. Aber wir können auch gerne mit dem Luffy weitermachen.
Machen wir kurz mit dem Luffy weiter, oder? Wir bleiben bei der gleichen Brennerei. Und zwar gab es jetzt vor zwei Wochen die Info, dass Amazon ein Exclusive rausbringt. Und zwar einen 16-jährigen Lafroig. Mit 48 Volumenprozenten im Bourbonfass gereift, wenn ich richtig gehe. Ich glaube ja.
Ich weiß gar nicht, ob da was drauf stand. Ich glaube, ich stand nur 16 Jahre drauf.
Okay. Schönes Alter. 89,90. Schöner Preis. Wenn wir das vergleichen mit dem 7-Jährigen, mehr als doppelt so alt.
48%. Also einen tollen Stärke abgefüllt.
Ja. Aber über Amazon.
Für mich ist das easy, ne? Ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit.
Okay.
Ich bin halt Amazon-Kunde, ob das ein TV ist, also hier, wie heißt das, Fire TV. Oder halt eben bei anderen Dingen, von daher hätte ich jetzt auch keinen Schmerz, da Whisky zu kaufen. Dass die mit ihrer Marktmacht direkt mit den Destillerien reden und sagen, hier, wir nehmen mal 1.000, 5.000, 10.000 Flaschen von euch, bietet uns mal was und dann kommt da sowas bei rum. kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das werden die nach und nach mehr nutzen. Wenn das dazu führt, dass wir in die Reichweite von Flaschen kommen, die es ansonsten nur schwer gibt, nämlich Laphroaig mit einem hohen Alter, und 16 Jahre ist ja schon ein hohes Alter heutzutage. Fast, ja. Schon ist zumindest schon ein Alter,
ja,
ein signifikantes Alter. Und das auch noch zu einem erträglichen Preis, nicht irgendwie 200 oder 150, ja, sondern eben für 90 Euro, finde ich das völlig in Ordnung. Und jeder Laphroaig-Fan wird sich mit Sicherheit so eine Flasche in den Schrank stellen, zumal es da auch keinen Druck gibt.
Mhm.
Es ist nicht genannt, wie viel es davon gibt. Es ist kein abgeschlossenes Batch. Es wird mit Sicherheit erstmal eins sein. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile durchhalten. Und da wird jeder, glaube ich, eine Möglichkeit haben, sich eine Flasche zu bestellen.
Ja.
Also ich sehe das wirklich sehr unkritisch. Ganz im Gegenteil, ich freue mich eigentlich sogar drüber, dass es das Ding gibt.
Also es gibt einige Stimmen,
vor allem aus
dem Einzelhandel natürlich, ne? Die sagen, das ist von Gil Santori ein absoluter Tritt in den Arsch, wie den gesamten Einzelhandel ist, der natürlich an solche Flaschen nicht kommt, zu solchen Konditionen nicht und dadurch natürlich Kunden verliert. Das ist halt so das, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber ich verstehe natürlich auch dich, wenn du sagst, dass du immer Amazon-Kunde oder schon lange Amazon-Kunde bist, das regelmäßig nutzt, und warum nicht, wenn die mit ihren Kapazitäten natürlich solche Angebote möglich machen können, ne?
Also die meisten Menschen, die ich kenne, die intensiver im Bereich Whisky unterwegs sind und sich öfters was kaufen, die nutzen ja nicht nur einen Händler, bei dem sie immer kaufen. Die haben irgendwie so 3, 4, 5 Shops und da schlagen sie dann jeweils zu, entweder weil der Preis gut ist oder weil es dann mal eine Flasche früher gibt oder warum auch, oder weil sie überhaupt eine kriegen, was weiß ich.
Mhm.
Die meisten Leute, die ich kenne, die haben irgendwie mehrere Shops in der Hand. Und da ist Amazon halt ein weiterer. Also das ist halt, ich finde...
Ja.
Find's halt insofern, du bist ja eh nicht nur auf einen Händler irgendwie, also du verlierst eigentlich keinen Kunden.
Ja, so haben wir gesagt.
Sondern eigentlich gibt's eine Flasche, die es ansonsten nicht gibt, die gibt's halt exklusiv da, ja, ist doof. Wenn's die gäbe, wenn's ein offizielles Release wäre, wie bei anderen, dann würde jeder Händler eine Kiste davon kriegen und dann wäre die auch verkauft und hätten die halt ein paar hundert Euro verdient und gut, ne, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Drama. Ist ja auch nicht so, als hätte Amazon da tausende Flaschen im Angebot, das ist jetzt die zweite. Die zweite Abfüllung, das erste war ein Beaumont, 19 Jahre,
ja.
French Barrique.
Ja.
Und du ja auch gesagt hast, du hattest ihn ja, glaube ich, verkostet, dass der auch sehr gut war. Jetzt gibt es eben den Laphroaig. Ich weiß nicht, hat den schon jemand probiert? Dann gibt es da schon.
Ich glaube nicht, der kommt ja erst noch raus.
Ah, okay. Der ist noch nicht mal draußen.
Also ich glaube, Montag geht's los.
Ja.
Also mit dem Versand. Ich finde es auch absolut interessant. Und was ich nämlich auch in einer Diskussion gesagt hatte, war, dass es eigentlich auch keine Konkurrenz für den stationären Handel sein sollte, weil wenn bei Amazon bekomme ich keine Ambiente, bei Amazon bekomme ich keine guten Gespräche, bei Amazon bekomme ich keine Tastings, bei Amazon kann ich einfach nur auf dem Laptop sitzen und mir das günstig bestellen. Das ist so der einzige Vorteil.
Ja. Du kannst es dir sogar nicht nur auf dem Karton, also auf dem Etikett angucken, weil du kriegst ja in der Regel auch keine guten Produktbeschreibungen.
Genau.
Wenn du Glück hast, ist ja das, was der Hersteller mitgeschickt hat, drauf gedruckt, aber selbst das ist ja nicht immer drin.
Genau. Ja,
gerade bei Whisky ist da nicht viel Information dabei.
Von daher, ich habe es eigentlich auch so relativ gelassen gesehen, wollte jetzt einfach trotzdem mal, man muss ja mal kritisch auch drauf schauen, ne? Auf solche Sachen, die natürlich auch viele Leute treffen. Und ich denke, es ist schon eine Begrenzung da, es gibt so um die 11.000 Flaschen, von dem Laphroaig, und
ja, okay.
Der wird zum Beispiel auch nur in Europa exklusiv über Amazon vertrieben. In den Vereinigten Staaten gibt es den auch im Fachhandel.
Dann, glaube ich, gibt es den bald auch hier im Fachhandel.
Ja, das habe ich mir dann auch gehört.
Also das haben wir ja oft. Du kriegst ja auch hier oft Flaschen als UK-Import oder so, und warum sollte es nicht irgendwie ein paar Paletten aus Asien mal hier rüber schaffen oder aus Nordamerika oder so. Das wird es mit Sicherheit immer noch geben. Spätestens wenn die 11.000 für Europa durch sind und Amazon die nicht mehr hat, dann kommen die Händler und zeigen dann ihre Kisten, die sie irgendwo erworben haben, und
ja,
dann haben die auch noch eine Chance, da was zu verdienen. Ja, generell, ich freue mich über 16 Jahre. Ich freue mich über 48%. Das ist mal echt ein gutes Signal. Klar, 18 Jahre wären cooler gewesen, aber das Flaggschiff, glaube ich, das wollen sie nicht über Amazon vertrieben haben hier für Europa. Und dann für 16 Jahren kannst du so eine Sonderedition machen, mal so einen Testballon.
Ja.
Und das ist ich finde es trotzdem cool. Also wie gesagt, da bin ich eigentlich ganz happy mit. Auch wenn ich den jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den hole, aber ich werde mal vorher, glaube ich, probieren, weil da ist das, glaube ich, das.
Ich habe mir schon ein Sample bestellt, weil ich überlege auch, können wir zusammen probieren.
Sehr gerne. In der nächsten Folge. Oder? Ja, in der nächsten Folge, warum nicht? Genau. Klingt doch gut.
Ja, definitiv.
Ja. Wo wir bei Händlerthematiken sind, und dem Druck, den dem Händler ausgesetzt sind, Flaschen zu besorgen, weil die Kunden halt uneinsichtig sind und nicht verstehen, warum denn sie nicht gerade eine von diesen begehrten Abfüllungen bekommen und warum die nicht für sie verfügbar ist. Da gibt es eine spannende Story, und zwar von dem Brüder Whiskyhaus, was wir hier
irgendwie drüber geredet.
In der letzten Folge waren sie nicht dabei, aber eigentlich gibt es ja immer irgendwie ein Thema mit denen. Da ist es so, dass bei den letzten zwei Runden, wo Flaschen rausgekommen sind, die immer an einem Freitag um 19 Uhr released wurden, also die waren sozusagen ab 19 Uhr bestellbar oder kurz vor 19 Uhr immer freitags, da sind quasi mit dem Beginn dieser Zeit die Server irgendwie zusammengebrochen, weil irgendwie 2.000-3.000 Leute, oder ich weiß gar nicht, ich hatte es, glaube ich, in dem Video gesagt, 6.000 Zugriffe in 5 Minuten oder so, keine Ahnung, weil da zigtausend Leute versucht haben, da diese paar hundert Flaschen abzugreifen. Beim Glen Glen 24 waren es ja nur 120 Stück, die überhaupt part of the cast waren, ich glaube 120.
Okay.
Und entsprechend hast du da eigentlich nur eine geringe Chance, was zu kriegen. Wenn du was kriegst, kannst du dich freuen, aber die meisten hatten dann sowas wie, ja, ich habe die Flasche auswählen können, ich habe es in den Warenkorb gelegt, ich habe auf Bestellen gedrückt und dann irgendwie ist das Ding abgeschmiert. Ne? Und dann, das haben sie dann ein paar Mal probiert, dann waren 20 Minuten rum und die Flasche war ausverkauft.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja? Und da haben sich sehr viele Menschen beschwert beim Whiskyhaus, die auch, muss man dazu sagen, momentan mit einer relativ veralteten Homepage unterwegs sind, die jetzt auch dieses Jahr noch umgestellt werden soll. Die neue läuft wohl irgendwie schon mit so einer Testphase oder sowas. Aber die sind da halt auch am Machen, um ihre Infrastruktur wieder zu modernisieren. Das heißt, die wissen auch schon, die sind da auf alten Kram unterwegs.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, die bringen da Flaschen raus und haben jedes Mal, schaffen die, ich sage jetzt mal 120 glückliche Kunden und 600 verärgerte Kunden, die sich um 7 Uhr hingesetzt haben und da rumkriegen.
102 glückliche Kunden sogar nur.
Ja, 102, okay. Ich dachte, wir haben 120.
Ja,
auf jeden Fall.
Weniger, ne? Krass, ne?
Ja. Also davon, und du konntest ja 2 Flaschen bestellen, also vielleicht sind es auch nur 50 am Ende oder 51. Ne? Ja, also nee, du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt schon irgendwie ein Problem.
Ja,
und da hat der Marco Bonn eine kreative, coole Lösung präsentiert. Man kündigt einfach Bottles nicht mehr an.
Ja.
Sondern die sind dann einfach irgendwann im Shop.
Finde ich halt insofern cool. Also wenn du auf die Webseite gehst und regelmäßig vielleicht einfach schaust, dann regelmäßig Kunde bist dort im Brüder Whisky Haus, dann wirst du auch regelmäßig auf die Webseite gehen eben. Und dann siehst du sowas natürlich. Und dann wirst du einfach dafür belohnt, dass du ein treuer Kunde bist. Also finde ich halt doppelt irgendwie super. Und was das eine Problem ja noch war, was ich in vielen in einem Forum oder auch auf Facebook gelesen habe, ist, dass es wohl so war, dass Leute angenommen haben, dass da mit Bots gearbeitet wurde, die quasi die Website lahmgelegt haben, um denjenigen, die quasi losgeschickt haben, zu garantieren, dass die ihre 2 Flaschen bestellen können, um die dann wahrscheinlich teuer irgendwo auf eBay oder sonst wo zu verkaufen. Also da waren die wildesten Theorien im Raum. Das grenzt ja schon an Verschwörung, ja, ich musste irgendwie was schmunzeln, aber.
Nur alle Hut aufsetzen.
Ja.
Dann denken wir uns mal irgendwie die schlimmen Geschichten aus, woher sowas kommt.
Ja. Aber Marco Bonn hat das ja ganz cool auch irgendwie gehandelt und hat dann direkt gleich eine Abfüllung danach benannt, hat die rausgebracht und es war die erste, die dann eben ohne Ankündigung herauskam, ja. Ich glaube, es war irgendwie die Return of the Bots oder auch
sowas. Ja, genau. Er hat dieses Bots-Thema auf dem Flaschenetikett drauf gehabt.
Ja, also das fand ich ziemlich witzig, schön selbstironisch. Wirklich, die Leute haben teilweise geschrieben, ja, du vertreibst hier deine besten Kunden und das kann es doch nicht sein, dass die Website nicht funktioniert mehr. Man kann ja froh sein, dass das Puder Whiskyhaus und Marco Bonn und seine Mitarbeiter sich so ins Zeug legen, um tolle Abfüllungen irgendwie auf den Markt zu bringen. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe mit den Labels, die jedes Mal irgendwie richtig cool aussehen. Und der Andrang der Kunden, der spricht natürlich dafür.
Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Ich glaube, der kann langsam mal anfangen, auch mal ein komplettes Batman zu teilen. Ich glaube, wenn das eine coole, dunkle Pulle ist zu einem fairen Preis, dann wird er das auch in der Woche los.
Ja, dann wird der auch dauert auch mal 2 Wochen.
Nee, ich will nur sagen, guck mal, der haut jetzt da so ein, der macht ja nur Teile von Fässern oder von Sherry Butts immer mit irgendwie 200 Flaschen. Mhm. Ich glaube, der, und dann sind die innerhalb von 20 Minuten weg. Der könnte doch mal entspannt mal ein ganzes Bad sich holen mit 500, 600 Pullen und das dann raushauen und das wäre mit Sicherheit dann auch in kurzer Zeit weg. Aber ich meine, ich verstehe das unternehmerische Risiko, was dahinter hängt. Und der ist vielleicht kein großer, aber ich glaube, der hat so eine fette Kundenbase mittlerweile,
ja,
dass der da ruhig sowas mal in Angriff nehmen könnte.
Definitiv. Aber du sagst gerade schon, unternehmerisches Risiko ist natürlich erstmal eine Investition, so ein Bad zu kaufen. Und
ja, ich meine, guck dir die Leute von Whisky.de an, die haben ja nun, glaube ich, ein ganz üppiges Festgeldkonto, die können sich das erlauben, aber die bringen dann halt auch mal irgendwie so ein Ben Nevis 25 raus für knapp 300 Euro und der liegt dann da irgendwie anderthalb Jahre bei denen im Shop, ne? Und das musst du als so ein kleiner wie Whisky-Haus, kannst du hochrechnen.
Ja, muss ja gar nicht.
Das kriegen die so nicht hin. Das heißt, die müssen dann halt jüngere Sachen nehmen, die halt ein niedrigeres Preisniveau haben, wo du genau weißt, okay, alles unter 100 Euro kriegen wir aus dem Laden relativ schnell rausgedrückt.
Ja.
Muss dafür aber trotzdem noch Alter haben, muss Farbe haben und so, ne? Und aber, ich glaube, sowas gibt's. Und da kann ich mir zumindest vorstellen, dass der, dass die das insofern gut realisieren können, dass die ein Gespür haben für ihre Kunden, die wissen, was geht. Denen würde ich das zutrauen. Ansonsten finde ich ja auch dieses Dealer Selection, Local Dealer Selection Thema gut, wo sich so ein paar Stores zusammentun und Flaschen zusammenkaufen.
Richtig
gut. Um eben das Risiko zu minimieren, ist auch gut.
Ja, da bin ich schon wieder gespannt auf die neuen Sachen, die dann irgendwann rauskommen. In diesem Jahr waren ja auch, oder war das schon letztes Jahr? Ich glaube, im letzten Jahr.
Wir haben da schon mal drüber geredet. Ja. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich mir noch nie davon irgendwas gekauft habe. Nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte oder so, aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und auch die Flaschen sind ja bei Marco Bond immer in 0,nix alle weg.
Ja, es geht. Also manche sind ein bisschen länger da, manche gehen relativ schnell weg. Aber da waren auf jeden Fall sehr schöne Sachen dabei. Ich hatte den Tobermory, 12 Jahre alt, auch schwarz wie die Nacht. Und unfassbar stark abgefüllt, 67,5 Lumenprozent. Also nach 12 Jahren.
Ja, ja,
also, das
ja,
ist unfassbar.
Ja, es gibt irgendwie wohl Orte im Lagerhaus, wo das Wasser schneller abnimmt als der Alkohol. Also es gibt eine bestimmte Art
ja,
von naturbedingtem Umstand, wo der Angel's Share das Wasser rauszieht und nicht den Alkohol.
Ja.
Oder mehr Wasser als Alkohol. Das heißt, der Fassinhalt nimmt ab und der Alkoholpegel steigt. Das gibt's wohl nicht so oft, da sind immer nur manche Fässer. So kriegt Glenfarclas zum Beispiel hier sein 105er auch mit 22 Jahren noch.
Okay.
Ja, weil es halt immer noch Fässer gibt, die nach 22 Jahren immer noch weit über 60% drin haben, obwohl die mit 63,5 ja abfüllen.
Mhm.
Ja, eigentlich müsste das ja weniger werden. Das ist in der Regel auch so, dass der Alkoholgehalt mehr sinkt als die Flüssigkeit, also als Wasser verliert von Prozenten her.
Ja.
Aber bei manchen Fässern ist es halt irgendwie nicht so.
Die müssen ja einfach nur erhitzen.
Du, ich weiß nicht, was sie damit machen. Aber das ist ja auch wieder das Geile eigentlich an dem Thema Whisky. Das ist ja wirklich so ein Naturprodukt, das ist ja auch, dass man nicht in der Lage ist, sowas zu steuern.
Ja.
Ne, das, man macht Erfahrungswerte und weiß, unterm Dach reift irgendwie schneller, ne, weil da kann halt die Sonne drauf, da wird es dann irgendwie wärmer. Aber ob in dem Fass das jetzt genau so reift oder weil da irgendwie ein Ast, 3 Astlöcher mehr drin sind in der Holzdaube, reift das irgendwie anders oder keine Ahnung, es wurde mal bewegt oder da zieht es irgendwie anders in dem Teil des Lagerhauses oder schieß mich tot, keine Ahnung was. Ne? Von daher, es ist halt nicht zu kalkulieren. Das versucht man ja immer wieder in diesen ganzen Standardisierungsprozessen, das hinzubekommen, aber das fällt relativ schwer. Und das ist gut für uns, weil deswegen schmeckt Single Cast auch immer anders.
Stichwort.
Ah.
Ich habe Single Cast mitgebracht.
Er hat einen Single Cast mitgebracht.
Und zwar gibt es einen, ich glaube, britischen Online-Shop, der hat den kreativen Namen The Whisky Shop. Und die bieten ab und zu mal ein paar, auch wie zum Beispiel whisky.de.
Soll ich einschränken?
Ja, gerne. Bieten die immer mal ein paar Shop-Exclusives an. Also die kooperieren dann mit Brennereien und lassen sich dann mal ein Einzelfass abfüllen und vertreiben das dann exklusiv auf ihrer Homepage oder eben, wenn sie dazu noch ein lokales Geschäft haben, auch dort.
Mach den Mist jetzt mal, ja, hier die
50L. Mach mal die 50L, ja. Und in diesem Fall ist es ein Old Poultney aus der Brennerei im kleinen Örtchen Wick im äußersten Nordosten Schottlands. Ja. Also, wenn man die North Coast 500 einmal fahren möchte, dann vorbei an Glenmorangie und Kleinlisch, noch ein Stückchen weiter hoch in Richtung Torso und kurz vor Torso mal rechts weg abgebogen, dann kommt man in das kleine Fischerörtchen Wick. Ist eine sehr schöne Brennerei. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Schottland seid, schaut einfach mal vorbei.
Warst du da schon mal?
Ja.
Cool. Wusste ich gar nicht.
Ich war 2016 mal dort und kann man sich die Brennerei ansehen natürlich. Die haben ganz abgefahrene Brennblasen, die sehen sehr witzig aus. Das kommt auch so ein bisschen im Flaschendesign wieder rüber. Ich finde die Flaschen von Old Poultney wunderschön. Mit diesem geschwungenen Hals, wo dann quasi versucht wird, die Brennblase ein bisschen zu imitieren. Und dieser Whisky-Shop eben hat sich ein Fass besorgt. Es ist ein Sherry-Fass. Das wurde 2007 wurde das Spirit destilliert, 2019 abgefüllt. Also haben wir hier 12 Jahre im Sherry-Fass. Was für ein Sherry-Fass ist nicht bekannt? Auf Nachfrage beim Store, die das Exclusive quasi rausgebracht haben, hieß es nur, ja, wir können bestätigen, es handelt sich um ein Sherry-Fass. So wurde jetzt nicht gesagt, ob PX oder Rosso, Manzanilla oder sonst was. Aber ich habe mal die Nase reingehalten und der ist sehr, sehr trocken und dunkel. Fruchtig auf jeden Fall. Da kommt das volle Kakao raus. Kakao natürlich, sorry.
Zur Info, wer jetzt gerade an seinem Rechner sitzt und das hört, der kann mal auf die Whisky Base gehen. Und zwar unter der Nummer 133121. 133121 findet man dieses wunderschöne Teil. Ich finde, die Farbe auf dem Whisky Base Foto sieht noch perverser geiler aus als im Original, aber einfach eine tolle Farbe auf dem Glas, wunderschön. Du hast vorhin zu der Flaschenform gesprochen. Ich finde das Tolle an diesem, das hat ja so zwei Brennblasen Eindellungen. Das sieht so ein bisschen, also wie eine Brennblase, wie du schon sagtest, und dann mit diesen zwei Einbeulungen und diesen zwei Ringen. Und dann gluckert das so schön.
Ja.
Also beim Eingießen, ich kenne keine Flasche, die so schön gluckert.
Doch, Jack Daniels.
Die kenne ich nicht.
Jack Daniels?
Also nee, also nicht getrunken, nein. Also Old Poultney geluckert wunderbar. Yeah, und jeder von denen, ne? Also auch wenn man so ein 12er irgendwie in der Hand hat oder so, oder diesen 10er in der Literflasche, den habe ich übrigens bei meinen Eltern in der Hausbar gesehen und probiert und da habe ich in der Literpulle geluckert der auch noch, obwohl es eine Riesenflasche ist.
Ne? Ja.
Also tolles Teil. Definitiv. Freue ich mich sehr, dass ich den hier mit dir probieren darf. Gibt's ihn noch zu kaufen?
Ja, den gibt's noch zu kaufen. Ich habe die Flasche gerade in unserem Forum geteilt. Es hat genau eine Stunde gedauert, dann war die durch.
Mhm.
Der einzige negative Fakt an der Flasche ist der Preis, finde ich. Für 12 Jahre, wenn wir es in Euro umrechnen, mit Versand nach Deutschland, 138 Euro, ist eine richtig krasse Hausnummer.
Ja. Ich würde sagen, Single Cask ist so obere Grenze. Ne?
Definitiv.
Ich meine, du zahlst für einen Ben Riach 9 Jahre auch irgendwie 100 Tacken. Ne?
Ja. Aber ich habe hier gerade mal meinen Riecher so ein bisschen reingehalten und möchte fast sagen, das hat sich absolut gelohnt. Allein von der Nase, die ist so voll, die ist dunkel. Auf der anderen Seite irgendwie, ich möchte fast sagen, knusprig, also so crisp. Richtig schön. Der Alkohol ist super eingebunden. Es kommt ein ganzer Korb von dunklen Aromen raus, von Schokolade. Ich habe Datteln gehabt, so vor allem getrocknete Früchte ohne Ende. Was meinst du?
Also ich habe diese dunklen Schoki- oder Kaffeenoten, die habe ich eigentlich ganz selten in der Nase. Die habe ich meistens immer erst im Geschmack.
Ja.
Aber die sind hier auch schon da. Ich finde, der hat so eine Art Schoko-Süßigkeiten-Süße. Mhm. Also so in Richtung von Mancherie oder sowas, finde ich so ein bisschen.
Okay.
Aber nicht wie Mancherie schmeckt, sondern wie Mancherie riecht.
Mhm.
Und du hast recht, so getrocknete Datteln, ja, so Datteln hätte ich jetzt auch gehabt.
Ja.
Ne? Weil durch diese Süße Also der ist zwar trocken, aber der ist auch süß.
Ja, irgendwie sehr ambivalent so ein bisschen, ne? Der ist auf der einen Seite trocken und
so eine wie gesagt, so eine Moncherie Parfumnote irgendwie noch mit drin.
Mhm. Aber jetzt nach ein bisschen länger riechen.
Kirsche. Auch, sorry. Ich bin wieder noch am lustigen. Nee, ist ja ruhig.
Nach ein bisschen länger riechen hatte ich jetzt so ein bisschen Rohrzucker, was so durchkommt, oder so karamellisierter Zucker, wenn man so über der Pfanne hängt. Manchmal kommt sowas hoch. Interessant. Ich glaube, wir müssen dem auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, jetzt gerade beim letzten Riechen habe ich fast schon so ein bisschen, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich es weiß, das ist ja der Coastal oder der Salty Malt, oder wie sie sich
nennt. Ja.
Und das kriege ich jetzt gerade auch so ein bisschen rein irgendwie.
Salzkaramell.
Ja, da kommt jetzt so in dieses Mancherie irgendwie so als die Salted Edition, habe ich jetzt irgendwie da auch so kleine Salzbrocken drin.
Aber absolut. Ich war im Sommer in Frankreich im Urlaub. Und zwar in Nordfrankreich in der Bretagne. Und was ist bekannt als Produkt der Bretagne? Salzkaramell. Und also gesalztes Karamell ist dort so der Hit, wenn man vorbeifährt, sich das erstens mitzunehmen und zweitens bekommt man, wenn man zum Beispiel ein Croissant kauft, das ist immer mit gesalzener Butter gemacht. Deswegen ist es auch Salzkaramell, weil dort oben ganz viel gesalzene Butter verwendet wird. Croissants werden quasi mit gesalzener Butter, die dann so ein bisschen, natürlich an Croissants auch ein bisschen Zucker dran, das karamellisiert dann ein bisschen, sehr lecker, leicht salzig, dann dieses Karamell, was man sich aufs Brot schmiert oder eben auch auf das Croissant vielleicht. Und das kommt gerade durch.
Ich war dann irgendwie schon da, ne? Also im Kopf war ich jetzt gerade in der Bretagne, hab da irgendwie am Strand gesessen und hab mir so ein Salzbutter-Baguette gerade reingepfiffen. Nee, das hast du sehr schön erzählt. Und du hast mich gleich auf eine Reise geschickt hier. Ja, lass uns den nochmal ein bisschen stehen.
Definitiv.
5 Minuten und dann nehmen wir nochmal ein Thema zwischendurch, bevor wir den nochmal verriechen und probieren. Wer ja auch einen starken Küstenflavor oder wem ein starker Küstenflavor nachgesagt wird, ist der Artback. Oder die komplette Artback Range.
Ja, die Ultimate Range.
The Ultimate Range. Und du hast es ja vorhin angedeutet zu Beginn. Artback hat das erste Mal seit 20 Jahren, ich habe das nicht selber nachgerechnet, aber das sagen die, eine Abfüllung höheren Alters in ihre Core Range mit aufgenommen.
Also quasi Core Range, würde ich sagen.
Quasi Core Range. Man sagt, es ist die Core Range, das heißt, es soll immer wieder diese Abfüllung kommen.
Ja.
Allerdings in Batches.
Richtig.
Und das ist jetzt Batch 1, ein 19-jähriger Artback. Sag mal, wie der heißt, ich kann sowas immer nicht sagen.
Jetzt hast du mich aber richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Muss ich wirklich nachdenken. Und vor allen Dingen, es ist gelisch und ich kann kein gelisch.
Dann bleiben wir einfach bei dem 19-jährigen Artback.
Ich glaube, es ist Trevan.
Trevan, genau. Ja. Trevan.
So ungefähr wird es ausgesprochen oder so ähnlich. Wie gesagt, ich bin des Gälischen nicht so mächtig. Ich habe letztens mit einem Bekannten telefoniert und dann ging es auch um die Flasche und er merkte immer so, der heißt Trevan. Und ich so, was für ein Ding? Wie gesagt, mit den Namen habe ich nicht so. Er ist auf jeden Fall aus der Brennerei Artback. Er ist 19 Jahre alt und ich glaube teilweise in Oloroso-Fässern gereift.
Er soll einen Anteil an Sherry-Fässern haben, auf jeden Fall. Wo aber auch alle sagen, das sieht man und riecht man nicht.
Ja.
Wobei ich mir da mal nicht so sicher bin. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, wie intensiv man sich damit beschäftigt, weil alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sind Leute, die haben irgendwie ein Pröbchen gehabt, haben es eingegossen, verkostet und da kann man sich halt immer nicht so richtig sicher sein, wie tief das geht. Nur weil er relativ hell ist, muss er nicht ohne Sherry-Aromen daherkommen.
Ja.
Und bis du dich beim Rauch ja auch da durchgerochen hast, dass du diesen ausblendest und dann auf die dahinterliegenden Aromen kommst, das dauert eh und dafür nehmen sich ja so Leute in so Videos selten Zeit. Ist auf jeden Fall sehr spannend und war, glaube ich, der Hype schlechthin. Ne? Seitdem die Ankündigung kam, ist da einiges abgegangen. Mhm. Wobei, im Gegensatz zu den Committee-Releases, wo man ja wirklich nur irgendwie 10 Minuten Zeit hat, sich eine Pulle zu bestellen, an einem Wochentag vormittags, war jetzt ja eigentlich ein Release-Day genannt worden und dort konnte man, wenn man dann irgendwie sich im Laufe des Tages was bestellt hat, auch eine kriegen.
Echt?
Ja.
Was hier natürlich interessant war.
In verschiedenen Stores.
Also immer noch, genau.
Heute hat die Whisky-Zone nochmal irgendwie Flaschen angeboten. Mhm. Da habe ich eine WhatsApp von denen bekommen, weil ich bei denen auf Verteiler bin und 4-5 Stunden hättest du das Ding dann noch bestellen können.
Och.
Also, obwohl auch gleich im Forum irgendwer gepostet hat, hier, wer noch braucht, da gibt's welche und so. Trotzdem hat das relativ lang durchgehalten. Also ich glaube, da kommen auch jetzt noch ein paar Nachzügler.
Ja.
Wig.de hat ja momentan auch relativ viele Ugedals und sowas wieder vorne reingestellt mit Tastingbook und so. Ich glaube, da wird auch nochmal, vielleicht für 230, 250, 250 Euro, 230 Euro wird da bestimmt die Flasche auch noch irgendwie in 14 Tagen auftauchen. Wer also die für 200 nicht bekommen hat und unbedingt eine haben will, kann bestimmt dann nochmal ein bisschen mit etwas Erhöhung des Budgets sowas noch bekommen, weil, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? 199 Euro die Flasche.
Ja.
Ist für einen 19-jährigen Artback fast schon ein Schnäpperli.
Naja, ja.
Aber der 22-Jährige kostet, glaube ich, 500 oder so. Ja, von daher, wenn man so rechnet, ist es halt eine günstige Flasche, aber es ist natürlich in Summe ein teures Teil, keine Frage.
Definitiv, also 46,2 Volumenprozente. Hauptreifung in American Oak, also eigentlich so Standard, ne? Und dann ein bisschen Oloroso Sherry Cask dazu. Was mich absolut wundert bei dem Teil. Okay, wir haben hier einen Artback mit 19 Jahren Altersangabe. Normalerweise, nur von den Daten her, ist so eine Flasche innerhalb von gefühlt 2 Tagen bei 92, 93 Punkten in der Whisky Base. Und jetzt stehen die hier bei 89,9. Ist echt nicht viel. Also wahrscheinlich sind selbst diejenigen, die sonst immer so extrem hoch bewerten, weiß nicht, irgendwas läuft da komisch. Es gibt hier ein paar Bewertungen, die sind bei 94 Punkten, so 5-6 ja, Stück. Es gibt aber ganz, ganz viele, die so eher in dem unteren 80er-Bereich sind. Wie gesagt, wir hatten die Diskussion natürlich schon über die Whisky Base, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Aber wie gesagt, bei so einer Flasche wundert mich das absolut. Finde ich natürlich gut.
Ganz ehrlich, ich habe dir das ja auch schon gesagt, ich gebe da nichts drauf. Ich formuliere das jetzt mal
bitte
hörerfreundlich, ich gebe da nichts drauf.
Ja.
Ja, weil diese Whisky-Base-Zahlen, wenn dann irgendwelche 10-jährigen Mäuse auf einmal 95 Punkte kriegen von 5 Leuten, die davon zufällig gerade mal 3 Pullen in ihrem Schrank stehen haben, dann ist das ein reines Hochtreiben der Preise.
Ja.
Und hat nichts mit den echten Bewertungen zu tun. Das passiert im Übrigen größtenteils bei neuen Flaschen. Ne? Wenn du jetzt guckst, bei Flaschen, die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, wo die Base noch vernünftig genutzt wurde, da hast du dann halt auch realistisch Wert und da ist 89 Knallermold.
Ja.
Heute, was wie steht nur bei 89, kann man gar nicht sein. Weil da müsste eigentlich bei 95 stehen. Das heißt, da haben Verschiebungen stattgefunden. Ich finde, die mir gar nicht mehr ermöglichen, die Base-Punkte als reale Bewertung für die Qualität eines Whiskys zu sehen. Man kann einen Preisindex da machen. Ne? Also wer über 90 ist, da kannst du die Pulle in der Regel gut wieder verkaufen.
Ja.
Wenn du unter 90 bist, hast du schon Schwierigkeiten, obwohl 89, das ist eine super Bewertung.
Definitiv.
Ne? Da muss ein Moll für mich schon echt gut sein, damit er irgendwie die 88 knackt. Ne? Und entsprechend hat da jeder sein Schema. Und wie gesagt, die Bottle Flipper, wie man neudeutsch sagt, also die Leute, die sich Flaschen kaufen, um sie wieder auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen,
ja.
Die treiben halt da die Base-Bewertung hoch, weil die das hochbewerten, was sie in ihren Regalen stehen haben, um es wieder loszuwerden. Und da wird glaube ich, dieses Bewertungssystem missbraucht, was dazu führt, dass ich dem keine Bewertung mehr beimesse. Was ich aber tue, ich lese mir die Notes durch.
Genau.
Und wenn ich solche Flaschen sehe, und das sind ja auch Leute, die man kennt, die da relativ intensiv aktiv sind und da viel posten, und dann macht es auch Sinn, sich das durchzulesen, wenn da einer schreibt, okay, der hat irgendwie eine komische Note drin, und man weiß genau, sowas mag ich auch nicht, und man kennt auch ein paar Sachen, die der schon bewertet hat, dann ist das für mich ein echter Mehrwert.
Absolut.
Ja, aber ansonsten ist es halt, finde ich, ja, ich gebe auf die nichts mehr. Für mich sind die Base-Bewertungen nicht egal.
Mich stört das halt absolut immer. Ich habe jetzt so ein paar Abfüllungen gesehen, und da sind dann wirklich teilweise so 95, 96 Punktbewertungen und kein einziger macht sich mal die Mühe, Geschmacksnotizen hinzuzufügen, welche Aromen drin sind. Ne? Also keiner schreibt irgendwie mehr Notes oder bei vielen Sachen findet man oft keine Notes mehr, sondern nur noch, okay, ich verteile hier Punkte. Und das ist halt nun einfach mal so wahnsinnig subjektiv. Sobald nur Punkte da stehen und keine Geschmacksnotizen, dann ist es bei mir eigentlich auch, ja, was soll ich damit? Was soll ich mit den Informationen? Kann ich nichts mit anfangen, ne?
Ja. Ja, also deswegen, für mich sind die Punkte eh uninteressant und ja. Deswegen sind eigentlich nur die Bewertung, also die Bewertung der geschriebenen Beschreibung des Geschmacks interessant.
Ja.
Ja, ich meine, es ist doch mal schön, dass du die Daten hast, ne, dass du reinguckst und siehst, okay, ah, das ist die Flasche, okay, das war's da abgefüllt und so. Das ist schon alles ganz cool, mhm. Wenn man so Flaschen sucht, gerade wenn man irgendwie auf anderen Plattformen unterwegs ist, wie so Sekundärmarkt oder so, dass man mal guckt, was ist denn das eigentlich für ein Malt? Dafür ganz okay. Bei älteren Flaschen sind auch gute Bewertungen drin. Also da glaube ich auch, wenn da 88 steht, ist das ein sehr guter Whisky.
Definitiv.
Ja, und deswegen sind diese Bewertungen, ich sag mal so ab, keine Ahnung, 90.000 Flaschen oder sowas in der Base, dann muss man schon vorsichtig sein. Oder bei den 100.000 oder so. Sowas, alles, was so vor in den letzten ein, zwei Jahren gekommen ist, da sind auf jeden Fall die Base-Bewertungen irgendwie verschoben.
Mhm. Das stimmt.
Aber gut, das ist, ich freue mich auf den Hardback, ich bin gespannt, den zu probieren.
Ja, ich auch.
Ich glaube auch, das wird ein toller Whisky. Alle, die was erzählt haben dazu, was sie probiert haben,
ja.
Die haben da eher positiv drüber berichtet. Ich habe auch ein Video gesehen, da hat jemand den 10er mit dem 19er verglichen. Der meinte, der will den 10er eigentlich gar nicht mehr weiter trinken.
Wieso?
Nee, also jetzt im Glas, also vor sich stehen. Okay. Ne? Er meinte, ja. Er hatte den 19er und er sagte, nee, den 10er, den habe ich jetzt als Vergleich. Der ist mir jetzt zu eindimensional, zu wenig. Also der war halt so begeistert von dem 19er. Okay. Er sagte, das mache ich jetzt mit dem Rest von dem 10er, den brauche ich jetzt nicht mehr.
Und das finde
für jetzt den Moment, nicht für ständig. Mhm. Und das zeigt ja, dass da schon auch diese 9 Jahre extra auch was bringen.
Sicher.
Ja? Was da reingebracht haben, was vorher nicht war. Und man muss sich dann überlegen, ist das dieser Aufpreiswert? Ne? Der 10er kostet 35, 40 Euro, dann bist du halt bei 200. Ja, das macht halt die Seltenheit.
Das stimmt.
Aber spannend. Ich finde, Artback ist eine tolle Distillerie. Ich mag eigentlich alles, was ich von denen bisher im Glas gehabt habe. Ich überlege. Und bin dann noch nie enttäuscht worden, außer jetzt vielleicht von den Preisen.
Ja, das stimmt. Ja, schon von der Qualität her, ne, bin ich eigentlich auch echt zufrieden. Und es ist, glaube ich, auch relativ schwierig für die, irgendwie was noch Besseres immer wieder rauszubringen, weil die Core-Range ist halt einfach schon so stark. Ne?
Ja.
Also wenn ich irgendwie ein bisschen was mit Sherry will, dann kann ich mir auch einen Ugedal kaufen.
Genau.
Ja, der hat auch einen Anteil Sherry-Fässer. Der ist zwar auch klein, ich glaube 10% Sherry-Fässer vielleicht, aber trotzdem, das merkt man, der ist fast, nicht fast stark, aber fast stark, in Batch-Stärke, sage ich mal, so ähnlich, ne, abgefüllt, mit weit über 50 Volumenprozenten.
Ja, genau.
57 plus oder ja. 56 plus.
Ja.
Und den gibt's halt zu einem Top-Preis. Das ist einfach großartig, ne? Und ja, diese Sondersachen, da spielen die natürlich mit, dass die Fans die haben wollen und dann lassen die sich das auch was kosten, was ich auch verstehe irgendwo.
Ich finde das total fair. Es gibt 4 Core-Range-Abfüllungen, die sehr gut bepreist sind, die einen tollen Whisky zu einem fairen Preis-Leistungs wirklich absolut fair anbieten. Und wer dem das nicht genug ist, wer so ein Fan ist, der muss dann halt eben aber richtig ins Portemonnaie greifen und das 8- bis 10-fache für eine Flasche ausgeben. Und das tun auch immer noch genug, weil die verkaufen ja alles, was sie rausbringen, sofort.
Ja.
Und deswegen sind die da auf dem richtigen Weg und sollen damit ruhig so weitermachen. Finde ich cool.
Ja, das stimmt.
Ja. Wollen wir jetzt nochmal probieren hier unseren...
Na, los geht's.
Unseren Goldpartner.
Auf hier mit Gebrüll. Ich kann ja noch kurz was über die Brennerei vielleicht erzählen. So ein bisschen.
Ich muss mal ganz kurz nochmal was zur Nase sagen. Ich finde, der ist noch dichter geworden.
Ja.
Noch verwobener.
Mhm. Ich finde ihn einfach schön gerade.
Ja, der ist super schön. Der ist, also muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich ein Knallerding.
Ich ärgere mich gerade, dass ich meine Flasche geteilt habe. Nein, ist natürlich immer cool, eine Flasche zu teilen. Weil man, also ich habe, wie gesagt, bei unserem Forum mitbekommen, so ganz viele Leute wollten den einfach mal probieren. Und ich hatte halt auch Bock, den einfach mal aufzureißen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, teilst du den. Aber ich überlege halt wirklich, ob ich mir noch eine Flasche dazu bestelle.
Du kannst ja froh sein, dass wir hier das Sample, was du für mich abgefüllt hast, teilen.
Das finde ich sowieso. Da muss ich vorhin schon ein bisschen schmunzeln. Also der Olli hat bei der Flaschenteilung auch mitgemacht und musste mir dann quasi dafür natürlich auch einen gewissen Geldbetrag überweisen. Jetzt sitzen wir hier und ich kann meinen eigenen Whisky, den aber Olli bezahlt hat, für euch genießen.
Ja, das ist mehr als fair, weil ich glaube, die letzten Male hast du ja auch immer was mitgebracht und von daher passt das schon.
Ausgleichende Gerechtigkeit.
Alles gut. Dann Zum Sahne. Wohl.
Oh, das klang sehr gut. Olli, probiert mal. Und wie gesagt, ich werde noch was kurz zu dem kleinen Örtchen Wick erzählen. Und zwar ist es eigentlich ganz witzig, wie das entstanden ist. Wick ist eigentlich ein Ort gewesen, in dem nur Fischer gelebt haben. Und es war eigentlich so ein künstlich angelegter Ort, weil eben dort oben extrem große Heringsvorräte oder Vorkommen bestanden. Und man hat dann quasi künstlich diese Stadt gebaut und hat, weil eben sehr viele Fischer dort lebten, auch eine Brennerei mit ins Leben gerufen. Und damals, vor, ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, war es aber so, dass die eigentlich nur lokal produziert haben, natürlich nur für ihre Bewohner, was alles Fischer waren. Aber die Brennerei hat sich immer mehr gemausert, finde ich. Die haben sehr interessante Abfüllungen. Die haben erst im letzten Jahr wieder ihre Core Range umgestellt. Es gab den 17- und 21-Jährigen eine Zeit lang gar nicht mehr. Und die wurden dann ersetzt durch einen 18- und 25-Jährigen. Ist das richtig?
Ich glaube, wir haben über die Core Range schon, über die Range schon gesprochen.
Kann
ich
sein, ne?
Oder? Hatten wir schon mal in Folge 5, 6? Oder
ja. Ah, nein, die wurden durch einen 15- und 18-Jährigen ersetzt. So rum war es, ja?
Also 17 wenn man ist, und 21 durch 15 und 18.
Genau. Man ist mit dem Alter runtergegangen, weil wahrscheinlich die Bestände nicht mehr ausgereicht haben, um dieses hohe Alter abzufüllen. Ich habe die neuen noch gar nicht probiert, muss ich sagen.
Ich auch nicht, nee. Die werden auch gut sein. Ich glaube nicht, dass ein 15er Old Palton hier mit 46% nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, das wird schon eine gute Flasche sein. Aber du hast halt, du zahlst halt jetzt mehr
für viel den, mehr
für die Flasche, ne? Das ja. ist halt alles sehr teurer geworden dadurch und das ist natürlich nicht so schön.
Ja.
Aber also ich habe den also extrem trocken, also die Trockenheit, die du ganz am Anfang in der Nase hast, die hast du auch total im Mund. Da zieht sich alles zusammen auf eine angenehme Art und Weise. Der kommt nicht so hart drüber, wie ich dachte. Also ich dachte, da kommt mehr aufgrund der Prozente. Und du hast, ich finde, man hat keine Bitterkeit, sondern man hat wirklich diese Kaffee-Röstaromen. Mhm. Also aber keine Bitterkeit. Ne? Und dann geht er aber relativ schnell weg. Also der hat, würde ich sagen, mit kurz bis Mittelabgang bei mir jetzt so.
Ich würde, ja, und Medium bis, also der bleibt schon ein Stück.
Ich habe, also bei mir ist er eigentlich quasi schon verschwunden. Mhm. Ich habe noch so ein bisschen ein bisschen Gefühl dafür. Aber schön, keine Bitternoten am Ende. Ne? Also es, klar, du hast immer so ein bisschen diese Eichenwürze und so, aber nicht diese fiese Bitterkeit, ja. die du manchmal im Abgang hast, sondern der ist wirklich richtig schön, klingt der aus und ist dann verblasst. Dann finde ich halt relativ schnell, aber okay, fein.
Mhm, tolles Teil. Im Abgang wird er auf einmal blumig. Und er wird im Abgang, wenn er so leicht verblasst wird, auf einmal ein bisschen heller wieder. Was ganz interessant ist, die Bitterkeit bleibt unterschwellig ein bisschen da, aber so ein leicht blumig Pfeilchen oder irgend sowas. Total interessant, was dann so nach hinten ein bisschen rauskommt. Und als ich ihn zuerst auf der Zunge hatte, musste ich komischerweise ein bisschen an Maggi denken.
Ja, ich glaube, das ist diese Sherry-Kräuterigkeit, Würzigkeit, die damit durchkommt. Die hab, wo du es jetzt sagst, ein bisschen habe ich die auch.
Ja,
also die habe ich immer noch ein bisschen im Mund.
Ja. Mhm. Das war gerade ganz kurios, als ich so den ersten Schluck auf der Zungenspitze hatte, war es ein bisschen nicht gewöhnungsbedürftig, unerwartet. Ich fand es lecker, aber es hat sehr gut gepasst, weil es auch trotzdem voll war. Ne?
Und in der Nase ist diese Schönheit absolut wunderbar.
Ja.
Ne? Immer noch. Wenn ich jetzt dann rieche, unglaublich.
Ja, also ganz tolle Nase.
Ein absoluter Nasenwhisky.
Ja.
Der Mund nicht schlecht, Geschmack nicht schlecht, Abgang nicht schlecht, aber die Nase ist...
Einer zum Riechen.
Ja, das ist einer, den kann man auch... Das ist nicht einer, wo man erstmal so 2 Zentiliter wegschnüffelt.
Ungefähr, ja. Das ist einer, für den man sich, glaube ich, auch Zeit nehmen sollte.
Ja. Wir sind jetzt auch wieder einig, das, was ich gar nicht mag, viel zu schnell. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken und sind da jetzt auch schon quasi kurz vor Ende Gelände. Und deswegen wollte ich den jetzt auch nochmal probieren, dass wir jetzt nicht auf die letzte Hektik hier das Ding probieren müssen. Von daher würde ich den wahrscheinlich jetzt auch gerne noch mal eine halbe Stunde stehen lassen.
Ja.
Also probieren, das werden wir jetzt sozusagen in der Konstellation mit euch als Zuhörer nicht mehr schaffen, sondern das werden wir im Zweifel noch alleine machen. Weil wir, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, so in ein paar Minuten noch einen Cut machen müssen. Aber wer noch so eine Flasche kommen kann. Wir können die auf jeden Fall empfehlen. Der Preis tut natürlich schon ein bisschen weh.
Ja.
100, knapp 140 Euro ist schon eine Ansage.
Mhm.
Vielleicht auch die Augen offen halten nach einem Old Paltney Single Cask, das jetzt nicht wie hier aus UK kommt. Vielleicht irgendwas anderes. Es gibt immer mal wieder, in Deutschland nicht so oft erhältlich, aber immer mal wieder, wenn man ein bisschen in der Base guckt.
Belgien.
In Belgien zum Beispiel gibt es sowas, hast du ja vorhin schon mal erzählt.
Mhm.
Also vor dem Podcast, nicht jetzt für unsere Zuhörerschaft, sondern das hast du mir vorhin erzählt. Man findet auch in Auktionen öfters mal Single Casks. Die sind auch alle gar nicht so teuer im Vergleich zu dem, was sonst so rauskommt. Müsst ihr einfach mal schauen. Ein fassstarker Old Paltney ist auf jeden Fall toll erstmal. Ja. Die Salzigkeit ist wirklich krass, wie die durch diesen Sherry durchbricht. Wahnsinn. Aber auch wer das noch gar nicht probiert hat, ne? Selbst so dieser 10-Jährige für den Travel Retail, der kommt ja auch mit 46%. Der hat schon ein bisschen Punch. Das ist gut.
Okay.
Noch in der 17er ist super lecker.
Ja.
Ich habe bei einem unserer ersten Folgen gesagt, ich habe noch nie einen Old Paltney probiert und habe dann gesagt, das muss ich dieses Jahr, also 2019 wird Old Paltney, ja. Hatte ich irgendwann gesagt, ja, und da bin ich momentan schwer dabei und für mich in diese Brennerei einzuarbeiten, ja, die ja irgendwie doch ein Underdog ist, aber tolle Sachen macht. Also muss ich ehrlich sagen, auch das Teil hier, Begeisterung auf ganzer Linie, und jetzt hören wir mal auf, hier zu loben, weil sonst denkt man noch, wir verdienen damit Geld.
Machen wir nicht. Aber wir können ja noch eine weitere, dann machen wir halt wirklich eine komplette Hype-Folge, das ist witzig. Aber eine weitere Hype-Folge, genau. Ralphie, unser aller Lieblings-YouTuber.
Ich liebe Ralphie wirklich.
Ja, ich finde ihn auch super. Falls ihr Ralphie nicht kennt, gebt einfach mal bei YouTube ein Ralphie mit F geschrieben, nicht mit PH.
Und mit Y
am Ende. Und dann irgendwas mit Whisky am Ende, ne? Er probiert regelmäßig einmal pro Woche einen Single Malt und packt dazu immer noch eine zweite Folge, in der er über die verschiedensten Whisky-Themen einfach noch ein bisschen philosophiert. Meistens so für, ich schätze mal, 20, 25 Minuten pro Folge, also sagen wir 40 Minuten pro Woche.
Zwischen 15 und ja, genau. 15 Minuten ist eigentlich immer.
Ja. Und er hat noch einen zweiten Kanal.
Ja, gut, über den lassen wir mal weg.
Der ist aber witzig, für sein Bodybuilding. Das kann man ja mal kurz.
Das ist so Lebensphilosophie, das ist auch mit Strandspaziergängen,
ja,
und so. Ich finde das teilweise ein bisschen.
Das ist ein bisschen witzig.
Ein bisschen rein.
Ja. Aber er feiert, wie gesagt, 10 Jahre Bestehen seines Whisky-YouTube-Kanals. Wir sagen herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Ralphie, falls du uns hörst.
Er feiert das mit einem 10-jährigen Glenallachie aus dem Portfass. Und hier haben wir auch wieder so einen Teil, was gefühlt, ja, nein, den haben wir in Jobs gesehen, hat mich aber eher weniger interessiert.
Genau, ich auch nicht.
Ich glaube, es lag vielleicht am Alter, also weil ich hätte gerne eigentlich mal wieder ein schönes Portfass, aber ich habe, glaube ich, mit Glenallachie so, nicht meine Probleme, aber die Brennerei hat mich bis jetzt einfach noch nicht so überzeugt,
finde ich. Ich glaube, ihr beide, ihr werdet keine dicken Freunde.
Aber
das glaube ich mir ziemlich sicher. Dafür ist der Staat schon zwischen euch schon viel zu verwurkst.
Ach, vielleicht habe ich irgendwann habe ich bestimmt mal einen richtig guten im Glas. Ich bin da eigentlich relativ offen. Aber ich hätte jetzt keine Lust für einen 10-Jährigen. Ich glaube, 94,95 war Ausgabepreis. Da hatte ich wirklich keine Lust. In der Base ist das Teil irgendwie bei 92 Punkten. Für einen 10-Jährigen, wo ich auch wieder sage, ja.
Man muss dazu sagen, es gab ja auch ein Release-Video von ihm mit dem Billy Walker zusammen und auch mit so einem anderen Mitarbeiter von Glenallachie in dem Fasslager.
Ja.
Da haben die die Flasche aufgemacht, probiert und so. Und da ist auch noch ein Anteil für irgendein Charity-Projekt mit drin.
Okay.
Also da wird auch wieder Geld gespendet, wohl die Zwecke holen, so wie Ralphie das eigentlich immer macht.
Mhm.
Und von daher ist der Preis da auch, glaube ich, nicht das Relevante. Es ist halt Ralphie testiert, Billy Walker testiert. Beide stehen da und sagen, geiler Malt.
Ja,
ich will nur sagen, das ist halt dann schwierig, dass das nicht wirklich was Gutes wird. Er ist sehr dunkel. Er ist 10 Jahre und sehr dunkel und ich habe den auch gesehen, den konnte man ja eine Woche oder so, konnte man den ja irgendwie kaufen, oder zumindest ein paar Tage. Ne? Und aber hat mich jetzt auch nicht gezuckt, auch wenn Ralphies 10th Anniversary auf der Flasche stand, aber hier war mir jetzt, wie gesagt, da muss man auch nicht allem hinterherlaufen. Ich finde die Idee gut oder cool, dass der berühmteste YouTuber der Welt, kann man quasi sagen,
Whisky-related.
Whisky-related. Dass der halt in so eine Brennerei stiefeln kann und zu seinem 10-jährigen Jubiläum da so eine Flasche rausbringt. Das
super
ist gut. Schon cool.
Ja.
Und von daher finde ich es auch cool, dass die sich gut verkauft und dass da hoffentlich auch ein guter Whisky drin ist. Wenn mir mal jemand so ein Ding anbietet zum Probieren, da werde ich damit sicherlich Nein sagen, aber hat jetzt mich auch nicht zu dem sofortigen Kaufzwang benötigt.
Muss ja auch nicht.
Das könnt ihr euch sozusagen alle auch hinter die Löffel schreiben, man muss nicht immer alles kaufen.
Nein, totaler Quatsch.
Man kann.
Kosten ist wichtig. Aber kaufen ist Quatsch.
Ja, also nur horten ist halt immer so die Sache.
Ja. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch den Portnoy, den wir gerade in der Hand haben, geteilt, weil ich dachte so, ja, der interessiert mich eigentlich so sehr. Es wäre jetzt schade, wenn ich den irgendwie in den Schrank stelle und dann passiert nichts damit. Deswegen lieber aufreißen, mit Freunden teilen oder mit Gleichgesinnten teilen. Macht viel mehr Spaß, als das Teil in den Schrank zu stellen. Das ist mein
Abschluss. Jetzt frage ich mich, bin ich Freund oder Gleichgesinnter, aber wenigstens eins von beiden. Ich bin mit ihm verbunden. Nein, alles gut.
Beides.
Sehr schön. Du mich auch.
Was?
Nein, alles gut. Macht noch Spaß. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Also, das war, glaube ich, eine etwas hypige Folge heute.
Ja.
Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine komplette Halbflaschenfolge gemacht haben. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir werden zum nächsten Mal wieder etwas mehr Tiefgang bekommen und wieder über ein paar andere Themen sprechen. Aber auch das muss mal sein, gerade wenn sich da so viel angesammelt hat. Wir kommen noch hinterher. Nächstes Mal sind wir vielleicht auch mal dann 5 Minuten länger an Bord.
Ja. Beim nächsten Mal geht es dann um Fasstypen. Wir schauen uns also einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil der Whisky-Produktion an. Und im Oktober wird es dann wahrscheinlich sogar 2 Folgen geben. Denn wir nehmen gleich noch eine Extra-Folge auf.
Genau.
Mit dem Matthias zusammen, in der wir ein Blind-Tasting machen. Es gibt dann 4 Malts, die wurden ausgesucht vom Cutty Sark Whisky Forum und das nennt sich Cutty Cup. Sehen wir in einer Special-Folge, gehen wir gleich hin. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
Bye-bye.